Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 22 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nur noch eine letzte Folge aus dem erweiterten Themenbereich Liu Zi. Es geht um Bewusstes und Unbewusstes. Auch das hat nämlich mit Liu Zi und mit der TCM zu tun, mit den Geistern, mit den Charakteren und Persönlichkeiten der fünf Elemente. Bevor wir einsteigen, müssen wir aber erst klären, was Bewusstsein überhaupt ist und was ist Selbstbewusstsein. Der Begriff Selbstbewusstsein hat mehrere Bedeutungen, philosophische und psychologische, und es gibt auch ein ich-bezogenes und ein kollektives Selbstbewusstsein. Das ich-bezogene Bewusstsein ist sehr individuell zu betrachten. Es ist das Erkennen und Anerkennen der eigenen Persönlichkeit mit der Frage, wer oder was bin ich? Sozusagen eine Art Selbsterkenntnis. Diese kann sich aber von einer passiven Zuschreibung, also durch andere Mitglieder einer Gruppe, sehr unterscheiden. Diese Einschätzung von außen trägt natürlich auch zur Entwicklung der Persönlichkeit, des Selbstbewusstseins, zur Stärkung oder Minimierung mit bei. Als Beispiel, eine strenge, harte Erziehung ohne Lob mindert das Selbstbewusstsein. Vertrauen, Zurede und Zuversicht stärkt das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein beschreibt etwas, was man auch als Selbstvertrauen, als Zuversicht oder als Gewissheit, als Sicherheit und Vertrauen in sich selbst bezeichnen kann. Ein selbstbewusster Mensch spürt und überträgt diese kollektive Einschätzung in so starkem Maße, dass er seiner Zukunft relativ optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegensieht. Selbstbewusstsein wird aber auch als von sich selbst überzeugt sein beschrieben, den eigenen Fähigkeiten bewusst, den Wert der eigenen Person bewusst, was sich besonders in einem selbstsicheren Auftreten ausdrückt. Selbstbewusstsein heißt also, das Bewusstsein seiner selbst zu erkennen und auch anzuerkennen. Umgangssprachlich wird Selbstbewusstsein meist als positives Wertgefühl einer Person oder einer Gruppe in einem sozialen Umfeld verstanden. Selbstbewusstsein wird demnach oft als Synonym verwendet für den Begriff Selbstwertgefühl. In Redewendungen wie »Er hat ein starkes Selbstbewusstsein« oder »Sie ist sehr selbstbewusst« liegt die Bedeutung näher an den Begriffen Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen, also als jemand, der sich in seinem Umfeld anerkannt fühlt. Selbstbewusstsein meint hier das Selbstwertgefühl, das man entweder hat oder eben auch nicht. Westliche Philosophen meinen, dass jeder Mensch von Geburt an über das gleiche Bewusstsein verfügt. Aus den Erfahrungen der chinesischen Gelehrten heraus wissen wir aber, dass bestimmte Charaktereigenschaften sehr stark von dem im Mensch wirkenden Qi beeinflusst wird und auch von den früheren Erfahrungen der fünf Geister geprägt sein kann, also vom vorgeburtlichen Qi. Selbstbewusstsein kann aber auch durch eigenverantwortliches Aneignen von Fähigkeiten und Kompetenzen im Laufe des Lebens gesteigert oder im Fall des Misslingens auch verringert werden. Das wäre dann nachgeburtliches Qi. Liebe ZuhörerInnen, unser menschlicher Denkapparat, unser Bewusstsein, unser Wissen ist dreigeteilt. So gibt es zum ersten Wissen durch das Bewusste, zum zweiten Wissen durch das Erahnen, durch das Unterbewusste, und es gibt zum dritten das Wissen oder auch der Glaube und die Hoffnung auf das Unbewusste. Das menschliche Bewusstsein, gerechnet mit einem Leistungspotenzial von 100%, wird leider nur weit unter seinen Möglichkeiten genutzt. Unser bewusstes Sein nimmt in unserem derzeitigen Entwicklungsstand nur ca. 5% in Anspruch. Weitere 5% können wir aus den Erfahrungen unseres Unterbewusstseins hervorkramen. Der Rest aber, immerhin 90%, ist uns gänzlich unbewusst. Was für ein Potenzial für unsere künftige Weiterentwicklung. Der Mensch definiert sich aber über das, was er weiß, was ihm bewusst ist. Das ist seine Identität. Nur dieses Wissen spielt sich im Bewussten ab, welches aber ja nur ein Bruchteil des Gesamtsystems ausmacht. Der Mensch nimmt für sein Leben aber das gesamte System, also 100% in Anspruch. Als Kern des Bewussten findet sich das Ego. Und unser Ego macht uns glauben, dass das, was wir wissen, bereits das Ganze wäre. Und die übrigen Teile gar nicht dazugehören. Weshalb wiederum diese neuen Wissensteile, diese Erfahrungen von unserem Ego abgewehrt und notfalls bekämpft werden. Je mehr sich das Bewusste behauptet, je mehr es sich also abtrennt vom Rest des Unterbewussten und des Unbewussten, desto intensiver versucht sich dieser Rest bemerkbar zu machen, um auf die Ebene des Bewussten zu gelangen, und unser Ego kämpft dagegen an. Unser Geist wollte ja schon, aber unser Ego lehnt es ab. So behindern wir uns selbst in unserer Entwicklung und in der Wissenserweiterung, also in unserem Bewusstsein. Eigentlich doch schade, oder? Unser Bewusstsein arbeitet wie ein Filter der Gefühle, der teilweise durchlässig, größtenteils aber undurchlässig ist. Wenn der Filter dicht, also undurchlässig ist, dann nennen wir das, was wir tun, Angst. Ist der Filter aber durchlässig, dann nennen wir das, was wir tun, Mut. Grundsätzlich ist der Filter die Trennung zwischen dem, was bewusst ist, und dem, was unbewusst ist. Dieser Filter trifft die Entscheidung, ob eine neue Erfahrung in unserem Bewusstsein eindringen darf, dann wäre das mutig, oder ob es draußen bleiben muss, weil wir ängstlich sind. Dem Mut geht aber immer die Angst voraus. Wer mutig ist, der nimmt auch seine Angst wahr und er nimmt sie als gegeben hin. Mitunter gleicht das einer Art schweren Geburt oder es geschieht spontan und leicht, sozusagen mit einem herzhaften Lachen. Das Wesen dieser Lebensart, dieses Charakters, ist die Erkenntnis, also das Lernen. Wer lernt, der lacht oder weint oder er tut beides zugleich. Die Vorgänge dieses Filters wahrzunehmen, sich also seiner Gefühle bewusst zu sein, entspricht dem, was wir seit ca. 20 Jahren als emotionale Intelligenz bezeichnen. Das unterbewusste Sein. Hier sammeln sich die Inhalte, die zu lernen anstehen, die sich aus der Tiefe des Unbewussten emporheben oder aber uns bereits bewusst waren und wir wieder verdrängt haben. Was sich im Unterbewusstsein befindet, bewegt uns und regt uns auf oder an. Hier stoßen die Inhalte an den Filter und wollen ins Bewusstsein, wozu das Ego aber Nein sagt. Denn das würde ja Veränderung und Bedrohung der alten Ordnung bedeuten. Deshalb werden wir emotional. Emotionen hat ja den gleichen Wortstamm wie Motivation. Beides hat mit Bewegung zu tun und treibt uns zum Handeln. Wenn jemand zu dem, was sich im Unterbewusstsein abspielt, einen guten Draht hat, dann nennt man das Intuition. Da ahnt jemand bereits etwas, bevor es passiert. Meist ahnen wir aber nicht, sondern wir handeln, ohne uns über die Hintergründe unserer Handlungen bewusst zu sein. Und die wahren Motive sind uns noch gar nicht bekannt. Nur selten kommen dabei etwas Gutes heraus. Das unbewusste Sein. Der Psychologe Carl Gustav Jung gehört zu den Wissenschaftlern, die den Bereich des unbewussten Seins am intensivsten erforscht hat. Jung bezeichnet das Ego als unsere Identität, die alles enthält, was wir als zu uns gehörig empfinden, worüber wir uns also definieren. Er behauptet aber auch, dass wir ebenso das Gegenteil von all dem sind und diese Gegenpole unseren Schatten bildet. Die Chinesen beschreiben dies als Yin- und Yang-Formen unserer Seelen- und Körpergeister. Je fester sich die Ansichten und Einstellungen über unser eigenes Ego einprägen, je mehr also unser Ego wächst, desto mehr wächst auch dieser Schatten. Jung sieht den menschlichen Lebensweg als zweigeteilt. Die erste Lebenshälfte dient der Ich-Entfaltung. Unsere Identität wird uns langsam bewusst. Die zweite Lebenshälfte dient der Selbstwertung, wozu auch das Bewusstwerden unseres eigenen Schattens gehört. Liebe Zuhörerinnen, wie schon gesagt, westliche Philosophen meinen, dass jeder Mensch von Geburt an über das gleiche Bewusstsein verfügt. Kann das aber sein? Gehen wir von unserem gerechneten Leistungspotenzial von 100% Bewusstsein aus, dann könnte das sein. Denn jener Mensch nimmt sich ja auch 100% des Seins oder des Lebens in Anspruch. Aber jeder Mensch hat doch eine sehr individuelle Mischung von Bewusstseinsinhalten. Wo kommen diese her? Sie können doch nur durch individuelle Erfahrungen des Bewussten, des Unterbewussten und des unbewussten Seins kommen. Im Bewussten und Unbewussten unseres Lebens, unseres Seins, das können ja nur nachgeburtliche Erfahrungen sein, also diese 10% unseres genutzten bewussten und unterbewussten Seins. Die restlichen 90% aus unserem unbewussten Leben, also vor unserem Sein, können dann eigentlich nur die vorgeburtlichen Erfahrungen sein. Wir selbst, unser bewusstes Ego, ist die Instanz in uns, die man sich wie eine Schnittmenge von einigen Inhalten vorstellen kann. Aber genau das sind ja nur 10% des Gesamtpotenzials. Und daraus erwachsen auch noch unsere Talente, unsere Begabungen und unsere Berufungen. Ja, vielleicht, aber doch nur zu einem kleinen Teil. Das Kernstück, das Unbewusste, immerhin noch 90% des Gesamtsystems, das hat sicher den weit größeren Anteil an der Entwicklung unseres Geistes. Dieses Unbewusste muss also erforscht, erfahren und uns bewusst werden. Das erst verleiht unserem Leben das Gefühl der Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit. Wie aber kann man Unbewusstes erforschen? Wie kann man es wahrnehmen? Etwas, was wir doch eigentlich noch gar nicht kennen, ein Wissen, das wir noch gar nicht wissen können. Nun, in unserem Leben, in unserem Sein, haben wir unsere Sinnesorgane und damit können wir etwas bemerken, etwas hören oder riechen, schmecken oder sehen. Und wenn wir Acht geben, dann können wir auch etwas wahrnehmen. Wahrnehmung ist ein physischer und psychischer Prozess, ein Reiz bzw. eine Informationsaufnahme und sie wird durch individuelle Wahrnehmungsfilter wie Gespür, Gefühle, Erfahrungen und Situationen gesteuert. Sehr viel weitergehend beschreibt das Resonanzgesetz den Begriff der Wahrnehmung. Ursprünglich kommt der Begriff Resonanz aus der Physik. Lateinisch resonare ist gleich zurückschwingen. Eine Stimmgabel zum Beispiel schwingt bei einem Ton nur dann an, wenn der Ton ihrer Eigenfrequenz entspricht. Ein anderen Ton ist für die Stimmgabel nicht vorhanden. Er wird von ihr nicht wahrgenommen. Bei dieser Gelegenheit darf ich auf meine Podcasts Nummer 17 bis 20 hinweisen, indem ich Schwingungen, Frequenzen und Resonanzen in Tönen, Farben und Steinen erkläre. Wenn Menschen also etwas wahrnehmen, dann bedeutet das, dass sie eine Frequenzentsprechung haben, dass etwas mitschwingt. Und erst die Resonanz erlaubt die Wahrnehmung. Ein Mensch kann also nur jene Bereiche der Wirklichkeit und Vergangenheit wahrnehmen, für die er eine Resonanzfähigkeit besitzt. Was außerhalb der Eigenresonanzfähigkeit liegt, existiert für den jeweiligen Menschen nicht. Da Menschen unterschiedlich resonant sind, leben sie auch in unterschiedlichen Wirklichkeiten. Damit Kommunikation gelingen kann, müssen die Kommunikationspartner über ihre Wirklichkeit verhandeln und gemeinsame Schnittmengen bilden. Da ist es schon mal ein erster Schritt zu akzeptieren, dass ein anderer nicht böswillig oder verrückt, sondern nur eine andere Sichtweise der Wirklichkeit hat. Weitergedacht bedeutet das Resonanzgesetz, dass wir nur mit den Menschen, mit den Situationen oder mit den Ideen in Berührung kommen, für die wir eine Resonanz mitbringen. Wenn uns also etwas passiert, ein Streit oder ein Unfall, dann nur aufgrund unserer Affinität zu einem solchen Ereignis. Glück, aber auch Unglück kann man so herbeireden. Liebe Zuhörerinnen, zum besseren Verständnis des Folgenden möchte ich euch erst die Begriffe vorgeburtlich, nachgeburtlich und Reinkarnation noch einmal erklären. Es sind Begriffe aus chinesischen Lehren, wie zum Beispiel aus der TCM, die damit die energetischen Verhältnismäßigkeiten in einem Körper erklärt. Alles dreht sich um die Energie Qi, die durch Beobachtungen über Jahrtausende hinweg erkannt wurde. Diese Energie nimmt in Yin- und Yang-Form auf uns Menschen Einfluss. Die Lehren für die Energien außerhalb des Körpers nennt man Feng Shui. Und die Lehren für die Energien innerhalb des Körpers nennt man Baze. Immer sind es aber die fünf Elemente der Urenergie Qi, in deren Yin- und Yang-Form und mit denen man Harmonie ausgleichen kann. In der TCM werden die Energien durch sogenannte Geister in den Körper eingebracht. So hat jedes Element seinen speziellen Geist, der in ein bestimmtes Organ einzieht und dort auf die Funktionen achtet. Bitte keine Angst vor diesen Geistern. Der Begriff Geister ist nur wieder eine bildhafte Umschreibung eines unerklärlichen Phänomens bzw. einer noch nicht messbaren Energie. Der übergeordnete Geist Shen zündet den Lebensfunken mit der ersten Zellteilung. Er steht für das Feuer und er lebt im Herzen. Der Körpergeist Po zieht im dritten Schwangerschaftsmonat in die Lunge ein. Er steht für das Element Metall und achtet auf die Ausbildung aller Gliedmaßen, Organe und Muskeln. Er sorgt für das Körpergefühl. Die Seelengeister Hun ist gleich Holz, I gleich Erde und Ch gleich Wasser ziehen im siebten Schwangerschaftsmonat in die Organe Leber, Milz und Niere ein und achten auf die Ausbildung eines klaren Geistes und Intellektes und für ein Seelengefühl bzw. für ein Mitgefühl. Sofort nach dem Tod verlassen diese Seelengeister den Körper und werden eins mit Shen, auch als Nirvana, als Paradies oder als das Göttliche zu übersetzen. Dort warten sie auf ihre neue göttliche Bestimmung, auf ihre Reinkarnation. Eine Seele ist unsterblich. Reinkarnation beruht auf der Annahme, dass sich die Seele eines Menschen im Tode vom Körper löst und gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt in einen anderen Körper wiedergeboren wird. Im Christentum kommt die Bedeutung der Wiedergeburt dem Gedanken der Reinkarnation am nähersten, ist im Kontext der Religionslehre jedoch sehr abweichend. Die zahlenmäßig bedeutendsten Glaubensrichtungen, in denen Reinkarnation eine zentrale Rolle spielt, sind der Hinduismus und der Buddhismus mit insgesamt ca. 2,5 Milliarden Anhängern. Religionsunabhängig glauben aber ca. 75% der Weltbevölkerung an eine Wiedergeburt, also mehr als 6 Milliarden Menschen. Im Buddhismus wird Reinkarnation verstanden als bedingtes Entstehen, in dem die Taten eines Menschen und das sich aus ihnen ergebende Karma in einer neuen Geburt bedingen, ohne dass etwas von der einen Person in die andere übergeht. Die Ursachen für den Zwang der Wiedergeburten liegen nach buddhistischer Auffassung in den drei unheilsamen Wurzeln des Karmas, nämlich Gier, Hass und Unwissenheit, was unweigerlich zu leidhaften Erfahrungen führt. Um diesem Leid zu entgehen, strebt der Buddhist auf dem achtfachen Pfad nach der Erleuchtung, wodurch er die Unwissenheit und in der Folge auch Gier und Hass überwindet und den Zustand des ewigen Nirvana erlangt. Damit endet dann der Kreislauf der Wiedergeburten. Der Erleuchtete kann jedoch weitere Verkörperungen auf sich nehmen, um zum Beispiel anderen Menschen auf den Weg zur Erleuchtung und Erlösung zu verhelfen. Liebe ZuhörerInnen, Zum Schluss wird Sie eine Frage sicher noch quälen. Und es ist eine sehr menschliche Frage. Unterscheiden sich bewusst und unbewusstes von Mann und Frau? Aber ja, natürlich. Das männliche Bewusstsein und das entsprechende Handeln bzw. das Sein wird mehr von Logik und Pragmatik geprägt. Das weibliche Bewusstsein und Handeln ist dagegen mehr emotional, gefühlsmäßig gesteuert. Das Bauchgefühl ist bei Frauen also sehr viel besser ausgeprägt und sicherer in der Anwendung. Und noch etwas. Das Bewusste und das Unterbewusste wird mehr individuell betrachtet. Man könnte also sagen, ich weiß oder ich denke. Das Unbewusste ist dagegen mehr ein kollektives Phänomen. Hier wäre es richtiger zu sagen, wir wissen oder wir denken. Denn die Erfahrungen aller Seelenanteile, auch die aus der Vergangenheit, bieten sich uns an. Der Pfad der Erleuchtung, also die Überwindung unserer Unwissenheit, hilft uns, die 90% ungenutztes Wissen, also unser unbewusstes Sein, zu erweitern. Mit Achtsamkeit, mit Interesse, mit Wissenserweiterung und mit der Offenheit für Resonanzen können wir unseren Geist, unser Bewusstsein, schnell erweitern. 100.000 Jahre haben wir bis heute gebraucht, um unser 10%iges Bewusstsein zu entwickeln. Das hat also sehr lange gedauert. Das kommt aber auch daher, weil wir immer sehr eigensinnig nur an uns selbst denken. Mit etwas mehr Gemeinsinn würden wir uns viel schneller zu einem wissenden Menschen entwickeln. Könnte das der Sinn des Lebens sein? Ist das vielleicht der göttliche Plan hinter der biblischen Botschaft? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan? Liebe ZuhörerInnen, die chinesischen Gelehrten und zunehmend auch immer mehr westliche Wissenschaftler glauben, dass man innerhalb eines Lebens mit entsprechenden Übungen und mit gemeinschaftlichem Denken sein Bewusstsein um mehr als 15% anheben kann. Das wäre sehr zum Vorteil aller Menschen, zum Vorteil aller Lebewesen und auch zum großen Vorteil für unsere Erde. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Es wäre schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw@turtle-fengshui.de. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es um die altchinesische Numerologie und um die Bedeutung der Zahlen 2, 5 und 8. Xie xie, zai qian.